Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Mein Name ist Stefan Waldhauser vom Hightech Stock Picking Wikifolio.
Willkommen im neuen Jahr, willkommen beim Börsenradio. Hier ist wieder Andi Groß. Bevor wir über Werte aus deinem Wikifolio sprechen, will ich dich nochmal abholen und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mit dem Thema KI. Du bist ja jemand, der diesem Hype recht kritisch und das offen kritisch gegenüberstehst. Die Ernüchterungsphase in diesem KI-Hype steht kurz bevor. Das frage ich immer mal wieder bei dir ab, ob das noch so ist, ob das auch jetzt noch gilt. Oder ja, wir hatten ja kürzlich diese fast schon gemeinsame Aktion von Siemens und Nvidia, die Kooperation dieser Dickschiffe. Ist das nicht irgendwo der, wie soll ich sagen, der wertschöpfende Aspekt, den die Anleger so lange Zeit gesucht haben, den sie brauchen, den sie vielleicht jetzt gefunden haben?
Wertschöpfende Aspekte, die gibt es schon. Die Frage ist nur, wie groß ist diese Wertschöpfung und ist das, was ich an der Börse an imaginärer Wertschöpfung in Form von Börsenkursanstiegen getan habe, nicht völlig überzogen? Das ist immer mein Punkt. Natürlich ist KI eine revolutionäre Technologie, genauso wie das Internet unser Leben verändert hat, verändert KI unser Leben. Aber alles, was da heute an der Börse abgeht, könnte nur gerechtfertigt sein, wenn wirklich die Erfindung der allgemeinen künstlichen Intelligenz, also menschenähnliche Intelligenz, bevorsteht. Meine These ist, dass das mit der gegenwärtigen Technologie, also diesen großen Sprachmodellen generativer KI, nicht möglich ist. Dass es da ganz andere Ansätze braucht und das sage nicht nur ich, sondern das sagen vor allem KI-Experten. Aber die Börsianer wollen das nicht hören und gehen davon aus, dass es, was es braucht, immer größere Rechenzentren sei, immer mehr Energie und dass man nur diese Sprachmodelle immer größer machen müsste und dann würde schon alles gut und wir haben eine menschlich ähnliche oder mit den Menschen überlegene allgemeine künstliche Intelligenz. Und diese Ernüchterung, die muss über kurz oder lang einsetzen. Aber ob es kurz ist, ich lag ja da fürchterlich falsch, leide eigentlich seit 2-3 Jahren auch mit meiner Performance darunter, dass ich mich möglichst weit entfernt von diesem KI-Hype aufgestellt habe und natürlich all die Gewinne nicht mitgenommen habe, wenn man jetzt von Alphabet mal absieht, die in meinem Portfolio sind. Und damit muss ich leben. Ja, Partnerschaft Siemens mit Industrieplayern wie von Nvidia mit Industrieplayern wie Siemens ist natürlich interessant, aber bisher sind es doch nur ein paar grobe Announcements. Auch da ist die Ernüchterung, glaube ich, groß, wenn es dann zu den Anwendungen kommt. Also diese in der Bürosoftware, die ganzen KI-Agenten, die jetzt angeblich helfen sollen. Natürlich hilft es bei der Büroarbeit, die richtigen KI-Tools zu benutzen. Das sind Produktivitätsgewinne. Aber sind die so umwälzend, wie suggeriert wird, dass große Teile der Belegschaft durch KI ersetzt werden können? Gott sei Dank nicht. Und da muss Realität Einzug halten. Ich weiß nicht genau, wann es soweit sein wird, ob 2026 oder noch später. Ich hoffe eigentlich, dass es möglichst bald passiert, weil je länger das noch so weitergeht, desto tiefer wird der Fall.
Dann sehen wir uns doch mal ein paar einzelne Werte an. Ich wollte mit dir sprechen über The Trade Desk, über PayPal und los geht's mit Angie. Ich denke, man spricht die so aus. Und unter der Überschrift Angie-Aktie vom baufälligen Haus zur erfolgreichen Kernsanierung schreibst du in deinem Blog über dein dickstes Schiff im Wikifolio. Die größte Plattform für Handwerkerdienstleistungen. Da sprechen wir jetzt nicht über Bayreuth, Bamberg oder Herzogenaurach, sondern weltweit. Und du zitierst auch den Kollegen Simon Weishaar, der auch regelmäßig Gast ist in diesem Wikifolio-Trader der Woche-Format beim Börsenradio. Warum?
Der Simon hat interessanterweise da eine Aktie ausgegraben und in sein Portfolio aufgenommen, die ich schon seit Jahren indirekt im Portfolio habe, weil es ist nämlich Portfoliounternehmen der IAC gewesen. Da gab es einen Spin-off und im vergangenen Jahr, das heißt, die IAC-Aktien wanderten von den Portfolios der IAC-Aktionäre. Die Aktien sind jetzt dann unabhängig handelbar und ja, seitdem versucht das Unternehmen an der Börse Fuß zu fassen, ist sehr, sehr schwierig von der Aktionärsstruktur. Da muss man schon wirklich tiefer drinstecken. Der Simon hat sich da sehr tief eingegraben, genauso wie ich und ist schon interessant, dass wir jetzt beide Angie als Position führen. Aus meiner Sicht kolossal unterbewertet, das Zehnfache des Cashflows, das weniger das Einfache des Umsatzes für eine Firma, die wirklich in ihrer Nische, und wir reden hier von einem Milliardenumsatz, die Vermittlung von Handwerkerdienstleistungen online absolut führend ist. Und das nicht nur in USA, sondern die haben weltweit na, weltweit ein bisschen übertrieben, aber in vielen europäischen Ländern, auch in Deutschland, die MyHammer-Plattform gehört zum Beispiel zu ihnen, da wurden Firmen zusammengekauft. Ich sage das durchaus ein bisschen despektierlich, weil das mit vielen Problemen behaftet war, die jetzt auch jahrelang des Umbaus, des Zusammenführens, ja, war notwendig. Und jetzt sieht man die Früchte der Arbeit, wenn man ins Zahlenwerk schaut. Man darf sich nicht vom sinkenden Umsatz, der bis ja 2025 auch noch rückläufig war, um 10%, blenden lassen. Das Geschäftsmodell wurde umgebaut. Das ist also alles ein Plan dahinter. Die Ergebnisse wird man in den Zahlen sehen ab 2026. Aus meiner Sicht hat der Markt das bisher nicht erkannt und sieht da solche Nachrichten wie gerade wieder, dass nochmal 350 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren, ausschließlich negativ, was es natürlich für die betroffenen Familien ist. Aber ja, wenn das Geschäftsmodell so umgebaut wird, dass man diese Leute nicht mehr braucht, weil man eben jetzt ein kapitalleichtes Geschäftsmodell hat, wie es bei einer digitalen Plattform sein sollte, dann ist das ja für die Aktionäre eigentlich eine positive Nachricht. Deswegen warten wir mal ab, was sich in den nächsten 12 Monaten passiert. Ich habe gute Gründe dafür, dass es an Nummer 1 gewichtet ist bei mir momentan.
Ist dieses Geschäftsmodell der Plattformen insgesamt, ist das etwas, wo du sagst, ja, das ist ein Trend, das kann funktionieren? Früher haben wir gesagt, alles, was irgendwie digitalisiert werden kann, wird digitalisiert und das sind dann die Geschäftsmodelle. Und jetzt ja, geht man im Grunde noch einen Schritt weiter und sagt, ich hole jetzt alles ins Internet rein und habe dann die entsprechenden Plattformen. Keine Ahnung, früher hast du Autos irgendwo im Internet gekauft, Autoreifen hast du auch im Internet gekauft, jetzt kriegst du da den Handwerker, den du am Telefon nicht kriegst. Das gehst ins Internet rein und bist dann da schneller. Ist das so der Zeitgeist?
Den Versuch, da die Angebot und Nachfrage auch von solchen Dienstleistungen zusammenzuführen auf Online-Plattformen, gab es ja schon lange. Es gibt schon seit fast 20 Jahren, gab es hier die erste Angie's List, die ja genau das versucht hat. Und das ist jetzt quasi Angie, also so wie das Unternehmen heute dasteht, ist im Endeffekt der Konsolidator, also derjenige, der das Ganze zusammengeführt hat, die verschiedenen Plattformen. Das ist nichts Neues, ich würde nicht sagen ein neuer Trend, aber tatsächlich findet die Vermittlung von Handwerkern oftmals noch auf, ja, wie kommen solche Deals zustande? Das sind Mund-zu-Mund-Propaganda oftmals. Ja, wenn du einen guten Handwerker kennst, dann wird der einfach wieder angerufen. Deswegen so richtig durchgesetzt hat sich das nicht. Ich glaube auch nicht, dass in Zukunft hier sowas ausschließlich online passiert. Aber das Geschäft ist ja da. Es ist ein Milliardenumsatz da. Es gibt auch Wettbewerber. Amazon hat sich übrigens auch mal da versucht in diesem Bereich, hat sich dann wieder zurückgezogen. Es geht da vor allem darum, diesen milliardenschweren Umsatz und die Kundenbasis, damit meine ich vor allen Dingen die Handwerker, die sich darüber vermitteln lassen, bei der Stange zu halten. Da geht es gar nicht unbedingt um mehr Marktanteile zu gewinnen, sondern ja, das einfach dieses Geschäft effizient abzuwickeln. Und aus dem Milliardenumsatz kann man mit so einer digitalen Plattform einfach 20% Gewinn rausziehen. Und vielleicht sollte ich noch sagen, das ganze Unternehmen ist gerade mal 700 Millionen an der Börse noch wert. Ja, also das ist klassischer Value Investment Case. Deswegen an der Stelle auch die Schnittstelle zu dem Simon Weishaar, der ja eigentlich nicht in Tech unterwegs ist, sondern so klassisches Value Investing macht. Und da sieht man mal wieder, dass das, was ich mache, letzten Endes auch nichts anderes ist als Value Investing.
Sind die Märkte, in denen Angie unterwegs ist, sind die überhaupt vergleichbar? Ich finde nicht als amerikanisches Unternehmen, ja, da ist ja die Handwerkerkultur, ist ja so, wenn ich nicht 2 linke Hände habe, dann kann ich sagen, okay, ich bin jetzt Handwerker. Ja, ich mache dir jetzt den Dachstuhl, ich mache dir jetzt das Bad, fließt dir das oder. Das geht ja bei uns gar nicht. Da brauchst du ja dann hier Ausbildung, da brauchst du ja dann Meisterbrief und kommst du da nicht dran vorbei. Und dann hast du auch wieder ein ganz anderes Preisniveau. Kann das ein Grund sein, warum das Modell ja marktabhängig funktioniert oder eben nicht?
Ist ein guter Punkt. Das Modell funktioniert tatsächlich, so wie es in Europa betrieben wird, wesentlich besser und profitabler und mit zufriedeneren Endkunden als in den USA oder als es in den USA funktioniert hat die letzten Jahre. Und deswegen wird immer mehr auch von dem europäischen Modell gerade auf Amerika, nach Amerika rübergebracht. Man hat zum Beispiel früher da drüben die Matches, also quasi das Zusammenbringen von Handwerker und Kunden, ja auch automatisiert über einen Algorithmus gemacht, was man heute überhaupt nicht mehr macht. Das war jetzt eine der großen Veränderungen im letzten Jahr. Das nennt sich Homeowner's Choice, dass wirklich der Auftraggeber alleine den Handwerker aussucht, ja, was natürlich zu mehr Kundenzufriedenheit führt und zu einem ganz, ganz anderen Modell. Also man hat da viel experimentiert, viele Fehler gemacht, auch 2 verschiedene CEOs verschlissen in einigen Jahren. Und ja, jetzt sind ganz, ganz erfahrene Menschen hier am Ruder, sowohl in der CEO-Position als auch als Chairman, die auch maßgeblich selber beteiligt sind. Und deswegen stimmt mich das so optimistisch.
Wie optimistisch, und damit kommen wir zum nächsten Thema, wie optimistisch bist du bei PayPal? Auch hier hast du in deinem Blog geschrieben, ich zitiere, PayPal-Aktie nach dem dritten Quartal, das Unternehmen liefert, aber die Börse sieht's anders, sie zögert. Was genau meinst du damit? Was steckt dahinter?
Damit meinte ich nur die Betrachtung des Aktienkurses. PayPal ist ja so ein Unternehmen, ich bin noch nicht so lange dabei. Für mich ist ja als ein neuer Investment-Case erst seit der neue CEO Alex Chriss an Bord ist. Der ist jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren an Bord. Vorher war PayPal für mich ein unheimlich schlecht gemanagtes Unternehmen. Da wurde ein Unternehmen nach dem anderen zugekauft, nicht integriert, einfach nur, dass man Wachstum vorweisen konnte. Die Börse hat das honoriert. Und ja, PayPal war ja eine unglaublich populäre Aktie, gerade bei Kleinanlegern, bei Privatanlegern. Und dann kam 2022 der Crash und seitdem hat sich PayPal nicht mehr erholt und notiert immer noch in Nähe der Tiefstkurse. Diejenigen, die schon lange dabei sind, haben unheimlich gelitten. Ich glaube, PayPal, wenn ich mir so die Stimmung in Social Media angucke, ist die am meisten gehasste Aktie überhaupt. Und wenn man das aber als neutraler Beobachter oder Aktionär anschaut, dann sieht man, dass das neue Management-Team von Alex Chriss seit 2 Jahren einen fantastischen Job macht, da wirklich kein Stein auf dem anderen lässt, unglaublich viel in Innovation investiert. Aber natürlich dauert das seine Zeit, um so einen Riesentanker wieder auf Kurs zu bringen. Ja, und da müssen viele harte Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel wurden Verträge abgeschlossen mit großen Kunden, die unterm Strich Geld verloren haben, ja, mit so ganz schlechten Konditionen. Diese Verträge wurden gekündigt. Natürlich bedeutet das, dass der Umsatz nicht vorankommt und ja aussieht, als ob er auf der Stelle tritt, obwohl auf der einen Seite schöner, profitabler Umsatz dazukommt. Auf der anderen Seite werden diese Verträge abgewickelt. Das dauert alles 2-3 Jahre. Man sieht es an den Zahlen jetzt schon. Also der Gewinn geht nach oben, der Cashflow geht nach oben. Man kann für $6 Milliarden Aktien zurückkaufen. Ja, und das tut man auch, weil man glaubt, dass der Kurs zu niedrig ist. Aber an der Börse tut sich nichts, weil ja die meisten Leute gucken dann doch irgendwie auf den Chart und sagen, ja, das ist ja ein totes Unternehmen. Dann wird PayPal gerne mal dargestellt, so wirklich als das von Apple und Google disruptierte Payment-Abwicklungsunternehmen, obwohl es so viel mehr ist, wenn man sich einfach mal damit beschäftigt und dahinter blickt.
Was ist denn dieses Mehr, Stefan?
Also denk nur mal an das Thema Werbung. PayPal hat denjenigen eingestellt, der zunächst bei Amazon die Werbeplattform aufgebaut hat, dann die letzten 2 Jahre bei Uber war. Bei Uber macht jetzt 1,5 Milliarden an Werbung. Und der baut jetzt eine Werbeplattform auf Basis der PayPal-Daten auf. Ja, PayPal ist interessanterweise an 25% aller Retail-Zahlungen ist PayPal beteiligt. Das heißt, all diese Zahlungen, da haben die Daten. Und die können jetzt nicht nur, wie das sonst in der Werbeindustrie übrig war, auf Basis so von Cookies zum Beispiel arbeiten, sondern die arbeiten tatsächlich auf Basis von Transaktionsdaten, der baut einen sogenannten Transaktionsgrafen, sagen sie immer, und kann ja dadurch, wenn du weißt, ich habe mir einen Tennisschläger gekauft, dann ist vielleicht als nächstes durchaus wahrscheinlich, dass jemand Interesse haben könnte an Tennisschuhen. Ja. Also solche Daten kann ich verwenden in der Werbung und nicht nur an Werbung, wie man es jetzt schon sieht, in der App von PayPal und der App von Venmo, auf den eigenen Inventar, sondern auch außerhalb. Aber das ist alles in den Kinderschuhen, das ist auch nicht umsatzrelevant. Fakt ist jedenfalls, schau dir mal an, ja, wo sich die Gewinne hinentwickeln, der Cashflow hinentwickelt. Und ja, PayPal ist einfach ein völlig unterschätztes Unternehmen, was derzeit zu haben ist, zum 10-fachen des Cashflows, obwohl sich auf der Innovationsseite wirklich sehr, sehr viel tut.
Ist nicht auch die Tatsache, dass es da Wettbewerber, starke Wettbewerber gibt, ein Problem für PayPal? Also ich hatte kürzlich ein Gespräch, da hieß es, boah, du musst Klarna kaufen. Klarna, also die sind so dick drin in diesem Payment. Also man merkt das ja auch, wenn man als Kunde irgendwo einkauft, die Auswahl, die Optionen, wie du jetzt bezahlst. Also du kommst ja fast an Klarna momentan nicht vorbei.
Ja, Klarna ist ja Buy Now, Pay Later. Ja, das ist einzig und alleine da drauf. Aber wie viele Millionen Kunden haben wir denn bei Klarna? Ich kann dir keine Zahl nennen. Ich weiß nur, dass es meilenweit unter den 430 Millionen sind, die es vom PayPal gibt. Es gibt keine Firma außer Google und Apple, die von der Masse, der Größe des Netzwerkes auch nur annähernd so groß ist wie PayPal. Ich erzähle ganz gerne hier Geschichte vom Aktienguide, hier mein Unternehmen. Wir haben lange Zeit keine PayPal-Zahlungen angeboten, weil ich das völlig unterschätzt habe. Und dann haben wir immer wieder Zuschriften gegeben, warum macht ihr das nicht? Es war einfach eine schwierige Sache von der Technik her. Dann haben wir es gemacht und plötzlich haben wir einen riesen Schub bekommen und heute sind über 25% aller Zahlungen über PayPal.
Aber was du nicht machen kannst, und das habe ich auch nie ganz verstanden, warum geht PayPal nicht an Amazon ran? Du kannst bei Amazon nicht mit PayPal bezahlen. Wo ich mir denke, da liegt ein Kuchen brach aus PayPal-Sicht. Gut, Amazon hat das eigene Bezahlsystem, will da natürlich auch niemanden reinlassen. Aber da sind wir doch wieder bei diesem Kernthema. Es gibt für die gleiche Dienstleistung unterschiedliche Anbieter,
ja, natürlich.
Die dann, also die dann auch wieder so unterschiedlich gar nicht sind. Ne?
Dass es ein hart umkämpfter Markt ist, das ist doch ganz klar. Ja, also ich glaube auch nicht, dass es bei PayPal darum geht, Marktanteile zu gewinnen. Ich glaube, es geht darum, die 430 Millionen Kunden stabil zu halten und ihr Engagement zu erhöhen bzw. perfekt zu bedienen, sodass man mit denen Geld verdienen kann. 430 Millionen.
Ja, die Zahl ist groß, da gebe ich dir recht. Aber was sind denn das für User? Du hast irgendwann mal ein PayPal-Konto gemacht, um einem Kumpel Geld schnell zu überweisen, so hin und her. Oder du fährst zusammen in Urlaub und komm, wir teilen das jetzt. Das ist ja auch so eine nette Funktion gewesen von PayPal.
Also diese Zahl 430 Millionen, das sind die aktiven User. Das bedeutet, die haben im letzten Monat eine...
Also die kaufen richtig ein und bezahlen damit dann.
Ja. Also wie aktiv sie sind, weiß ich nicht. Ich glaube, eine einzige Aktion reicht im Monat.
Um aktiv zu sein. Jetzt ist noch ein ganz anderes Thema, habe ich vor ein, zwei Tagen gelesen. Trump meldet sich mal wieder und geht an die Kreditzinsen ran. Sagt, ich sehe da einen Deckel, ich glaube bei 10%. Das würde für die, keine Ahnung, die Visa, die Mastercards und Co. schlecht fürs Geschäft sein. Da würde sich diese Einnahmequelle fast halbieren, so habe ich es verstanden. Ist das etwas, wo PayPal auch drunter leiden könnte, zumindest in der Wahrnehmung, oder letztendlich dann sogar profitiert, weil Family and Friends, da zahlt es ja im Grunde genommen gar nichts.
Wenn sowas wirklich käme, wovon ich nicht ausgehe, wenn man das mal weiter durchdenkt, dann hätte das ja wirklich erhebliche Auswirkungen auf die ganzen Märkte. Es geht, also PayPal hat auch ein Buy Now, Pay Later Angebot, aber man reicht diese Kredite immer sofort weiter, also die will man nicht auf der eigenen Bilanz haben.
Okay.
Das Geschäft steht nicht im Vordergrund. Also ich habe es natürlich auch gelesen, aber sehe PayPal da nicht wirklich betroffen.
Einen haben wir noch. Deine Strategie, wie du arbeitest, wie du denkst, auch wie langfristig du arbeitest und manchmal Geduld haben musst, kann man eigentlich ganz gut erkennen am Beispiel von The Trade Desk. Also das ist ein Experte für Online-Marketing, der seinerzeit in der Anfangszeit mit Google in den Wettbewerb getreten ist. Also hat zwei ganz hoch gehoben. Anders als der Markt, hast du frühzeitig an den Erfolg geglaubt und dann irgendwann hast du festgestellt, oh, Einsatz verzehnfacht, dann bist du raus. Auch da gab es wieder kritische Stimmen. Wie kann man nur jetzt da rausgehen? Aber dann kam die Aktie tatsächlich ins Rutschen. Warum und was jetzt?
Ja, The Trade Desk ist tatsächlich wieder zurück bei mir im Portfolio. Und die langjährigen Beobachter des Wikifolios können sich da wahrscheinlich noch dran erinnern. Also, tatsächlich habe ich die 2017 die Aktie ausgegraben. Es war ungefähr ein halbes Jahr, ein Jahr nach dem IPO. Und habe drüber geschrieben und sie wurde nicht so richtig verstanden, weil ja Online-Werbemarkt, das besetzt doch Google und wie kann man nur da antreten. Das war auch das ein Missverständnis. Sie waren niemals wirklich im direkten Wettbewerb zu Google. Ich habe sie ins Depot aufgenommen und hat sich das Ganze wirklich explosionsartig entwickelt. Ich habe, wie so oft meine Art ist, zu früh verkauft in mehreren Tranchen. Habe trotzdem unglaubliche Gewinne damit gemacht in den Jahren bis 2021 und habe dann verkauft, komplett verkauft, musste mit ansehen, wie die Kurse weiter gestiegen sind, wurde heftig teilweise dafür kritisiert und ja, jetzt war ich 4 Jahre an der Außenlinie, das ist ein fantastisches Unternehmen, war aber völlig überbewertet. Ja, genauso wie ich sage, andere KI-Titel sind heute völlig überbewertet, so war es bei The Trade Desk. Ja, es wurde da das 80-100-fache des Cashflows gezahlt, das 40-50-fache des Umsatzes teilweise. Und ja, jetzt hat sich das Blatt gewendet. Gar nicht mal, weil es da großartig fundamental einen Einbruch gegeben hätte. Das Unternehmen wächst weiter, aber natürlich nicht mehr so schnell wie früher. Ja, wir sind jetzt nicht mehr bei 300 Millionen, sondern bei 3 Milliarden Umsatz. da kann ich natürlich nicht mehr 40-50% Steigerungen erwarten. Wir sind immer noch bei 20% Steigerungen, was 500 Millionen im Jahr bedeutet an Umsatzzuwachs. Also der Trade Desk ist ein fantastisches Unternehmen, meiner Meinung nach neben den Walled Gardens, das ja absolut führende Online-Werbeunternehmen, also Demand-Side-Plattform. Und ich habe mir jetzt dann die Bewertung wieder angeschaut. Natürlich, das mache ich regelmäßig. Und plötzlich muss man nur noch das Sechsfache des Umsatzes dafür bezahlen und das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird unter 20 gehen. Ja, und ja, also für mich ist tatsächlich, ich habe schon mal gesagt, ich bin im Endeffekt ein Value-Investor, auch wenn Tech draufsteht. Das ist kein Widerspruch. Jetzt ist der Trade Desk wieder aussichtsreich. Aber nein, ich trete nicht an, um damit ein zweites Mal einen Ten-Bagger zu bekommen. Wer das glaubt, wir sind jetzt bei, als ich das erste Mal eingestiegen bin, war das Unternehmen 2 Milliarden wert. Jetzt ist es 17 Milliarden wert. Ja, wir werden nicht auf 170 Milliarden gehen, was ein Ten-Bagger bedeuten würde. Aber ich glaube, der gute Jeff Green, der Gründer und der heutige immer noch CEO, hat eine gute Chance, die minus 70%, die da hier fürs letzte Jahr zu Buche stehen, wieder zumindest teilweise auszugleichen, das Unternehmen zu stabilisieren, also den Börsenkurs zu stabilisieren. Das Unternehmen braucht er nicht stabilisieren, dem geht's gut. Alle, über die wir hier geredet haben, Angie, PayPal, The Trade Desk, sind völlig aus der Mode bei den Anlegern. Ja, kaum einer will die kaufen, deswegen sind sie zu dem Preis zu haben. Und tatsächlich, für mich ist das Allerwichtigste Geduld. Ich muss warten im Endeffekt, bis sich das Momentum wieder dreht. Ich setze darauf, dass wenn der große AI-Hype zu Ende geht, dass dann in dem ja Einbruch oder Salami-Crash, was auch immer dann passieren wird, diese Werte weniger betroffen sind. Ich befürchte, es wird der gesamte Börsenmarkt betroffen sein. Aber dass sich solche Werte, die heute schon günstig sind, die könnten dann höchstens zwischendurch noch ein bisschen günstiger werden. Deswegen habe ich übrigens eine relativ hohe Cashquote momentan. Und dass man mit solchen Werten sehr gut durch die gegenwärtige Börsenphase kommt. Und auch wenn es kein Ten-Bagger wird mit The Trade Desk, für mich, wenn ich ruhige 15-20% damit mache auf die nächsten 3-5 Jahre, dann freue ich mich.
Es muss ja nicht immer die Verzehnfachung sein. Dankeschön, Stefan Waldhauser, der Herrenmeister des Wikifolio Hightech Stock Picking. Danke für dieses Interview und ich freue mich dann aufs nächste.
Danke dir, Andreas. Bis zum nächsten Mal.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.